7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Heute ist Freitag, der 6. Juni. Vor uns liegt die 24. Kalenderwoche, in der unter anderem die Hauptversammlungen von DWS und OHB auf der Agenda stehen. Einen besonderen Fokus legen wir heute jedoch auf die Worldwide Developers Conference, das Entwicklertreffen von Apple. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meinen Kollegen Alex Wehnert, Korrespondent in New York, sowie Sabine Reifenberger stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der kommenden Woche wichtig werden. Aber zunächst einmal schauen wir auf ein Thema, das in dieser Woche für Furore gesorgt hat. Und zwar geht es um ein Gerichtsurteil im Zusammenhang mit den Cum-Ex-Geschäften. Die sind ja mittlerweile berüchtigt. Dieses Urteil wurde mit Spannung erwartet und damit hat sich meine Kollegin Sabine Reifenberger befasst. Hallo Sabine.
Hallo Franz.
Bei diesem Prozess geht es um Kai-Uwe Steck. Das ist ein ehemaliger Partner von Hanno Berger. Und der ist jetzt rechtskräftig verurteilt worden. Das Landgericht Bonn hat ihn wegen schwerer Steuerhinterziehung in 5 Fällen schuldig gesprochen. Und der Anwalt soll für einen Schaden von mehr als 400 Millionen Euro mitverantwortlich sein. Gleichwohl hat man den Eindruck, dass er ziemlich glimpflich davon kommt, oder Sabine?
Ja, also das Strafmaß klingt tatsächlich gar nicht so hart. 1 Jahr und 6 Monate auf Bewährung. Hinzu kommen noch finanzielle Folgen. Das Gericht hat angeordnet, dass insgesamt gut 23 Millionen Euro eingezogen werden sollen. Das sind sogenannte Taterträge, also gewissermaßen eine Art Beute. Aus diesen Geschäften. Steck hat bislang erst 11 Millionen Euro zurückgezahlt. Er darf allerdings weiterhin als Jurist tätig sein. Es gibt kein Berufsverbot für den Rechtsanwalt. Und ja, dass er trotz dieser doch sehr enormen Schadenshöhe jetzt noch eine Bewährungsstrafe bekommen hat, das hat tatsächlich hier am Finanzplatz für einige Kritik gesorgt.
Ja, nun war ja diese Bewährungsstrafe vermutlich ein Entgegenkommen, weil Steck ja intensiv mit den Ermittlern zusammengearbeitet hat, oder?
Genau, der Jurist war Kronzeuge und diese Kooperation hat das Gericht auch ganz ausdrücklich anerkannt. Die Richter haben ganz klar gesagt, ohne ihn wären vermutlich die Cum-Ex-Geschäfte für die Ermittler ein schwarzes Loch geblieben. Das sind sehr komplexe Vorgänge und man brauchte die Hilfe von jemandem, der mit diesen Praktiken vertraut ist, um sich dadurch zu lotsen.
Ja, und finanziell hat sich das ja wohl ausgezahlt.
Ja, das kann man sagen. Die Ermittler haben es geschafft, bislang 660 Millionen Euro an Steuergeldern wieder zurückzuführen. Und der Vorsitzende Richter hat auch gemeint, es seien noch Rückzahlungen in ganz erheblicher Höhe zu erwarten.
Nun war ja Steck einer der Ersten, die von einer Kronzeugenregelung profitiert haben. Das ist ja im Wirtschaftsstrafrecht noch relativ neu, also erst seit 2021 bei schwerem bandenmäßigen Betrug anwendbar. Doch ganz ohne Drama ging Stecks Verfahren trotzdem nicht über die Bühne. Er hat ja zwischendurch seine Anwälte gewechselt und auch der Staatsanwaltschaft Köln heftige Vorwürfe gemacht.
Ja, und auch das hat für Kritik gesorgt. Er hat ja behauptet, er sei damals mit einem falschen Versprechen zu dieser Kooperation erst gedrängt worden. Angeblich habe die damalige Staatsanwältin Anne Brohr-Hilker, die damals mit diesen Ermittlungen befasst war, ihm eine Straffreiheit in Aussicht gestellt. Das Gericht hat ihm allerdings diese Version nicht ganz abgekauft. Der Richter ist da ziemlich deutlich geworden, meinte, das sei rechtlich gar nicht möglich gewesen und das hätte Steck als Jurist auch wissen müssen.
Nun aber zur anstehenden Woche und in der richten sich viele Blicke auf Apple, denn das Unternehmen veranstaltet sein Entwicklertreffen, die Worldwide Developers Conference. Und zu diesem Thema begrüße ich meinen Kollegen Alex Wehnert in New York. Hallo Alex.
Hallo Franz, freut mich wieder dabei zu sein.
Das freut mich auch. Alex, vor der Worldwide Developers Conference war die Stimmung sonst immer elektrisiert. Dieses Jahr scheint sie eher gedämpft. Was ist denn passiert? Ich meine, selbst eingefleischte Apple-Fans rechnen nur noch mit kleinen Updates, oder?
Ja, genau. In den Vorjahren standen häufig große Produktneuerungen im Fokus, wie vor 2 Jahren zum Beispiel die Virtual Reality-Brille Apple Vision Pro. Oder neue Smartphones. Apple hat in den Vorjahren auf Hardware-Seite natürlich schon sehr, sehr starke Entwicklungsfortschritte gemacht. Oben wird die Luft dünner. Das bedeutet, da kann man natürlich auch mit weniger Produktinnovation glänzen. Und auf Software-Seite hält sich da mit Blick auch auf die Entwicklung rund um künstliche Intelligenz auch so ein bisschen Pessimismus mit Blick auf Apple insbesondere.
Ja, genau. Also ich meine, es gibt ja große Verzögerungen bei Apple Intelligence und insbesondere dann Siri. Wie schwer wiegt das für Apple im Rennen um die Vorherrschaft bei KI-Anwendungen? Wird der iPhone-Hersteller gerade abgehängt?
Die Befürchtungen haben Anleger und langjährige Apple-Kunden zumindest. Du hast Siri angesprochen. Da wollte Apple ja eigentlich eine neue Version dieser Sprachassistentin launchen, die auf künstlicher Intelligenz basieren sollte und eben in der Apple Intelligence Produkt Suite da einen ganz entscheidenden Bestandteil, eine ganz entscheidende Komponente bilden sollte. Dieser Launch hat sich jetzt verzögert und eigentlich war er im Frühjahr 2025 vorgesehen. Das liegt schon hinter uns. Jetzt ist er frühestens für das kommende Jahr angepeilt und selbst die beteiligten Entwickler hört man bezeichnen diese Verzögerung intern beziehungsweise in Hintergrundgesprächen als peinlich.
Das klingt nicht gut. Im Vorfeld ist ja zudem zu hören, dass die signifikanteste softwareseitige Änderung auf der Worldwide Developers Conference darin bestehen dürfte, dass Apple ihre KI-Basismodelle für Drittparteienentwickler von iPhone oder Mac-Apps öffnet. Also wenn derweil Apple bei der Entwicklerkonferenz kaum neue Hardware zeigt, kann allein dieser Schritt, die Öffnung ihrer KI-Modelle für Drittentwickler, ein Gamechanger sein?
Ja, das ist sehr stark zu bezweifeln. Diese Öffnung für Drittparteienentwickler dürfte gewisse Vorteile mit sich bringen, zum Beispiel eine einheitlichere technologische Entwicklung unter den im App Store verfügbaren Anwendungen und damit auch ein reibungsloseres Erlebnis für Kunden. Das Problem ist so ein bisschen, dass die Modelle, die Apple selbst entwickelt hat und auf denen auch Apple Intelligence basiert, ja über weniger interne datenbasierte Variablen verfügen, also weniger leistungsfähig sind, weniger belastbare Aussagen treffen können, was dann natürlich auch das Entwicklungspotenzial auf Basis dieser Modelle ein bisschen begrenzt. Und allgemein ist das natürlich auch mehr ein Nebenkriegsschauplatz, wenn die großen Hoffnungen auf Fortschritte in der KI-Entwicklung, auf eine allgemeine Weiterentwicklung der Apple Intelligence Produktsuite doch bis jetzt eher enttäuscht werden.
Okay, Nebenkriegsschauplatz sagst du. Es ist ja jetzt auch zu lesen, dass Apple iPads stärker als Arbeitsgeräte positionieren will, fast wie MacBooks. Ist das wirklich schon Innovation oder eher ein kosmetisches Angleichen der Produktlinien auf einem vielleicht auch Nebenkriegsschauplatz?
Ja, Analysten glauben eher Letzteres. Das ist eine relativ kleine Maßnahme, ähnlich wie eine Umbenennung der verbundenen Betriebssysteme. Sicherlich ist das Design, das einheitliche Design, etwas, was Apple-Kunden immer schon geschätzt haben. Ob jetzt aber ein einheitlicherer Auftritt, dass die iPad-Oberfläche jener auf dem MacBook stärker gleicht, da wirklich neues Feuer entfachen kann, das ist wohl sehr zu bezweifeln. Gerade dieses Feuer durch Produktinnovation, durch große Neuerungen wäre für Apple im aktuellen Umfeld aber besonders wichtig.
Nun heißt es ja auch noch, dass das nächste Betriebssystem iOS 26 heißen wird statt iOS 19. Warum dieser Sprung in der Nummerierung? Ist das auch wieder cleveres Marketing oder ein verzweifelter Versuch, Relevanz zu signalisieren?
Ja, es ist so ein bisschen eine Marketingmaßnahme. Auch das spielt wieder auf diese Vereinheitlichung, Übersichtlichkeit an. Ja, man passt die Nummer des Betriebssystems ans Kalenderjahr an. Davon erhofft man sich, dass der Nutzer künftig einen stärkeren Überblick behält darüber, ist seine Software aktuell, was ist die aktuelle Software, auf die ich updaten muss. All das ist natürlich weniger was jetzt großes vertriebsseitiges Momentum auslösen kann, auf das Apple ja aber angewiesen ist eigentlich im aktuellen Umfeld.
Ja, du hattest ja gerade schon erwähnt, Feuer entfachen. Das gilt ja auch insbesondere für die Aktie. Die verliert ja kontinuierlich an Wert. Die Verkaufsempfehlungen für die Apple-Aktie nehmen zu. Was läuft da schief?
Ja, also Apple gilt aktuell sicherlich als einer der großen Verlierer des globalen Handelskriegs, den US-Präsident Donald Trump losgetreten hat. Das hängt natürlich mit der hohen Bedeutung von China in der Lieferkette des Konzerns, aber eben auch als Endkundenmarkt zusammen. Apple ringt in China mit einer deutlich härteren inländischen Konkurrenz und das jetzt auch schon seit geraumer Zeit. Anbieter wie Huawei graben dem iPhone-Entwickler dadurch ziemlich das Wasser ab und die Handelsspannungen zwischen Washington und Peking, die tragen eben nicht dazu bei, das Geschäftsumfeld für Apple da irgendwie einfacher zu machen. Hinzu kommen Kartellprozesse der USA selbst im Big Tech-Segment, die auch Geschäftspotenzial zu beschneiden drohen. All das führt dazu, dass die Ausblicke der Analysten für Apple sich doch eher negativer gefärbt haben. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, es gibt noch mehr, zum Beispiel in der Refinitiv-Datenbank, noch mehr Kaufempfehlungen und mehr Halteempfehlungen als Verkaufsempfehlungen, aber dieser Anstieg der pessimistischen Prognosen, der ist doch bemerkenswert.
Ja, das klingt auf jeden Fall so. Vielen Dank, Alex. Das verspricht auch spannend zu werden, wenn Apple sich dann auf der Worldwide Developers Conference nächste Woche präsentiert. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns das darzulegen, was uns da erwartet.
Vielen Dank dir. Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen und hoffe, das hat ein bisschen Interesse geweckt.
Daneben gibt es in der anstehenden Woche noch weitere spannende Termine. Der Bremer Raumfahrtkonzern OHB, der lädt am 12. Juni zur Hauptversammlung. Der Streubesitz ist nach dem Einstieg von KKR allerdings überschaubar, oder Sabine?
Genau, der hat nicht mehr so wahnsinnig viel zu melden. Der Streubesitz hält weniger als 6% der Anteile mittlerweile. Aber Anlegerschützer, wie zum Beispiel die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, die SDK, die wollen sich dennoch an dieser HV beteiligen.
Okay, weil sie wahrscheinlich Kritikpunkte haben. Welche sehen Sie denn?
Da gibt es zum einen eine Personalie. Die SDK ist nicht besonders begeistert von der geplanten Wiederwahl von Robert Wethmer in den Aufsichtsrat. Der ist seit 2012 in dem Gremium, seit 2018 ist er dessen Vorsitzender. Und die SDK sagt auch, dass er zweifelsohne geeignet sei für diesen Posten. Aber Wethmer ist eben auch Partner in der Kanzlei Taylor Wessing. Und genau diese hat jetzt einen Rahmenvertrag mit OHB zur rechtlichen Beratung. Und die SDK sieht das kritisch, weil sie mögliche Interessenkonflikte natürlich vermeiden möchte.
Und gibt es darüber hinaus noch andere Tagungsordnungspunkte?
Ja, es gibt sogar noch einen zweiten, über den recht intensiv diskutiert wird. Die OHB will sich nämlich die Erlaubnis einholen, das Grundkapital um bis zu 50% erhöhen zu dürfen. Damit wäre man beispielsweise dann in der Lage, Übernahmen oder Beteiligungen kurzfristig zu finanzieren. Und sowohl die SDK als auch die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, die DSW, die halten davon wenig. Und sie sagen beide, so eine massive Kapitalerhöhung, die sollte nicht per Vorratsbeschluss erfolgen. Da sollte man jeweils im Einzelfall nochmal drüber sprechen. Und die beiden Vereinigungen wollen deswegen auch gegen diesen Vorschlag stimmen.
Und am Freitag lädt die DWS zur virtuellen Hauptversammlung. Eigentlich müsste die Stimmung bei den Aktionären dort doch ganz gut sein, wenn man sich die Zahlen so anschaut.
Ja, die Zahlen für 2024, die dürften der DWS tatsächlich Rückenwind geben. Mit einem verwalteten Vermögen von über 1 Billion Euro, einem bereinigten Vorsteuerergebnis von gut 1 Milliarde Euro und einer gesteigerten Dividende von nunmehr 2,20 Euro je Aktie. Damit präsentiert sich die DWS schon in robuster Verfassung und dann ist sie auch in den MDAX aufgestiegen. Das dürfte auch dafür sorgen, dass insbesondere institutionelle Investoren die Aktie nochmal verstärkt auf dem Schirm haben.
Okay, aber es wird natürlich um einige inhaltliche Punkte auf der HV gehen. Was gibt es denn da für Themen?
Also ein ganz zentrales Thema wird die Abstimmung über das neue Vergütungssystem für die Geschäftsführung sein. Das System ist überarbeitet worden und da sind neben regulatorischen Anforderungen, die es gibt, auch Investorenfeedbacks eingeflossen. Und die Anpassung im Vergütungssystem soll jetzt für mehr Transparenz sorgen. Die variable Vergütung soll zudem stärker mit der Nachhaltigkeitsperformance der DWS verbunden werden.
Okay, beim Thema Nachhaltigkeit und DWS, da gab es ja in der Vergangenheit auch in anderem Kontext schon Unruhe, oder?
Ja, man erinnert sich, die DWS hatte wegen irreführender ESG-Darstellungen ein Bußgeld schon zahlen müssen, 25 Millionen Euro. Und die ESG-Ermittlungen sind formell zwar abgeschlossen, aber das Thema hat natürlich Folgen für die Reputation. Man hat es im Hinterkopf und das Vertrauen in die frühere Nachhaltigkeitsstrategie hat einen schweren Dämpfer erlitten, um es mal vorsichtig zu sagen. Die DWS hat zwar Rückstellungen gebildet und sieht auch ihre Governance jetzt gestärkt, aber man darf davon ausgehen, dass die Aktionäre bei der HV auch nochmal genau auf Aussagen zur internen Kontrollkultur achten werden.
Und nun zu dem, was für die anstehende Woche darüber hinaus noch erwähnenswert ist. Zur Wochenmitte startet das zweitägige Brussels Forum und am Donnerstag veröffentlicht das Institut für Weltwirtschaft Kiel, IFW Kiel, seine Sommerkonjunkturprognose. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 5. Juni. Die aktuellen Themen und Angebote der Börsenzeitung finden Sie mitsamt Links und weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge. Und ich wünsche Ihnen jetzt einen angenehmen Wochenabschluss und erholen Sie sich gut am bevorstehenden verlängerten Pfingstwochenende.
Genau, vielleicht klappt es ja auch mit dem Wetter. Gehen Sie ein bisschen raus und am nächsten Freitag sind wir dann wieder da und freuen uns, wenn Sie mit dabei sind. Machen Sie es gut.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.